Herzlichen Dank, Professor Splett, dass Sie sich die Zeit nehmen für unseren Kurs Null. Erst einmal grüß Gott, Professor Splett.
Grüß Gott, Herr Dornis.
Herr Professor, im Grunde wollen wir in diesem Kurs Null eigentlich nur eine einzige Frage beantworten. Und mit der fangen wir auch gleich an. Wer oder was ist Gott?
Ja, dann wird jeder seine Antwort geben. Ich dachte, ein Einstieg wäre die berühmte Antwort von Martin Luther, der 1546 gestorben ist. In seinem großen Katechismus schreibt er, ein Gott heißt das, dazu man sich versehen soll, alles Guten und Zuflucht haben in allen Nöten. Also, dass ein Gott haben nichts anderes ist, denn ihm von Herzen trauen und glauben, wie ich oft gesagt habe, dass allein das Trauen und Glauben des Herzens machet beide Gott und Abergott. Das wäre so eine erste Annäherung. Mir persönlich lieber ist, wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen, 450 Jahre vor Luther wurde Anselm von Canterbury geboren und der hat gesagt, Gott sei das, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Und meinte, das könne man sowohl Theisten wie Atheisten wie Agnostikern erst einmal als Begriff vorschlagen. Was würden Sie zu so etwas sagen?
Das sind natürlich schon zwei sehr anspruchsvolle Annäherungen an dieses Thema. Also noch einmal, vielleicht können Sie uns das übersetzen, was Luther da gesagt hat.
Das müssen wir tun. Also Luther stellt darauf ab, dass er sagt, Gott nenne ich das, worauf ich letztlich mein Vertrauen setze. Sagt, jeder hat irgendeine Wirklichkeit, auf die er sich ausrichtet, von der her er lebt. Sonst könnten wir gar nicht existieren oder leben. Und jetzt müsste man herausbekommen, was das ist. Und er sagt, das, und so wie Sie auch erstmal gefragt haben, was oder wer, was dort eine Wirklichkeit ist, auf die ich mich verlassen kann und der ich traue, das wäre Gott. Mir ist das offen gesagt noch zu subjektiv und zu sehr so auf den Einzelnen bezogen. Ich finde es besser, diesem Vorschlag des Philosophen und Theologen Anselm von Canterbury zu sagen, manche sagen das Größte, was man denken kann. Nein, das ist nicht gemeint, sondern versucht zu denken, das Höchste und Erfüllteste, was es nur gibt. Und wenn man dann noch versuchen würde, darüber hinaus zu denken, merkt man, das geht nicht mehr. Und in diese Richtung geht das, was Gott heißt, das ist dann keine Denkaufgabe bloß. Ich würde es in meiner Sprache so sagen, Gott ist der, dem Anbetung gebührt.
Also Sie würden es nicht auf das Denken reduzieren?
Nein, der Anselm meint auch mehr mit dem Denken. Genau wenn Descartes in seinem berühmten Satz sagt, ich denke, also bin ich, dann sagt er extra mit Denken, meint er hier wollen, meinen, wünschen, alles das gehört hinein, also unsere ganze Geistestätigkeit. Und wenn ich die hineinnehme und sage, heute würden vielleicht viele Leute sagen, was der höchste Wert ist oder das höchst Wertvolle.
Für viele Menschen ist ja gerade heutzutage das Problem, dass das Gottesbild eigentlich nicht mehr so selbstverständlich ist. Also früher hat man ja eigentlich in Zeiten gelebt, wo jeder irgendwie sich religiös verstanden hat. Irgendwo gehört er dazu. Das ist ja nun so, wir haben mit Dingen zu tun, die wir sehen, die wir einfach auch, die wir anfassen können und so weiter. Und Gott ist ja eigentlich etwas, wo man von außen sagt, naja gut, das ist, hört sich alles schön und gut an, aber das kann ich nicht überprüfen. Was machen wir denn damit?
Eben, also tatsächlich ist es ja so, wie Sie sagen, dass diese Selbstverständlichkeit verschwunden ist. Einerseits ist das zu bedauern und sehr betrüblich, weil der Mensch dann da doch umgriffen und gehalten wurde. Auf der anderen Seite muss ich gestehen, dass ich auch sehe, dass das seine guten Seiten hat. Denn wenn die Leute so selbstverständlich unbefragt einen alten Mann mit weißem Bart sich da vorstellten, dann kann ich eigentlich nur nachvollziehen, dass das nicht mehr in derselben Weise angenommen werden kann. Ich entsinne mich, dass Karl Rahner öfter gesagt hat, 85% von dem, was die Atheisten da ablehnen, das lehnt er auch ab. Und da läuft es genau auf diese Unvorstellbarkeit und Unsichtbarkeit hinaus, von der Sie eben sprachen. Wir müssen eben versuchen, den Menschen zu vermitteln, dass es nicht bloß das gibt, was man sehen und anfassen kann. Und das finde ich auf der anderen Seite wieder nicht so schwierig. Also meine Kinder waren noch ziemlich klein, als sie begriffen haben, dass man die Liebe von der Mutti weder wiegen noch messen kann. und Sehen auch nicht. Man sieht einzelne liebevolle Taten oder liebevolle Worte, aber doch nicht die Liebe selber. Das haben die begriffen, da waren die noch Kindergartenkinder.
Und ist das bei Gott ähnlich? Gibt es da auch so eine Art Liebe, die man nicht sehen kann, die aber da ist?
Das meine ich. Genau darum müsste es gehen. Das nannte man früher, wenn wir jetzt in die, ich bin ja Philosoph, ins Philosophische hineindenken, nannte man das Gottesbeweise oder Weg der Vernunft zu Gott. Die Frage war dieselbe. Ich habe es hier mit dieser Welt zu tun. Alle Menschen haben es mit derselben Welt zu tun. Es gibt keine Sonderoffenbarungen, auf die sich jetzt etwa die Leute beziehen könnten, die glauben. Ich habe das auch mal versucht, in meinen Vorlesungen nicht auf solche spezifisch religiösen Erfahrungen abzuheben. Die gibt es, aber die müssen ja gedeutet werden. Und es gibt zu viele Leute, die erklären, sie seien religiös unmusikalisch. Die haben solche Erfahrungen nicht gemacht. Darum bin ich etwa niemals ausgegangen in den Vorlesungen von der Erfahrung des brennenden Dornbuschs oder dergleichen oder solcher Erscheinungen, sondern habe gesagt, was fällt uns denn in unserem Leben und in unserer Welt auf, wenn wir ein bisschen wach sind, fällt auf als etwas, was nach Erklärung ruft. Das war für den großen Philosophen Platon seinerzeit die Sternenbewegung am Himmel. Das war für die Griechen das Tollste, was es gab, dass sich da die Sterne so in regelmäßigen Kreisen bewegten und das erschien ihnen ja auch ewig, anfanglos und endlos und immer das Gleiche, während auf Erden die Jahreszeiten wechseln und die Menschen sterben und die Tiere sterben. Und dann fragt er sich danach, wie kann ich mir das erklären und deutlich machen? Das war sein Punkt. Das könnte man so machen, man könnte aber auch andere Erfahrungen nehmen.
Aber Gott ist ja für Sie jetzt nicht die Erklärung, also das hört sich so ein bisschen so an nach der falschen Reihenfolge. Also erst habe ich eine Welt und die muss ich erklären und dann hört es irgendwann auf und dann muss ich Gott einfügen oder
ja,
wie ist das gemeint?
Die Reihenfolge ist tatsächlich merkwürdig verkehrt. Das ist auch sonst ja so. Zuerst höre ich den anderen reden und dann geht mir darauf auf, was er denkt, während er zuerst gedacht hat und dann redet. Und so haben wir es natürlich auch nicht zuerst bewusst mit Gott zu tun, sondern das Kind hat es mit der Mutter zu tun, mit dem Vater, mit den Eltern, mit anderen Leuten, mit der Welt. Und je nachdem, wenn es wie früher in einem religiösen Milieu aufwächst, dann wird die Mutter und der Vater ihm schon von Gott erzählen, ohne dass es aber selber irgendwelche Erfahrungen damit gemacht hat.
Und was, wenn es nicht im religiösen Milieu aufwächst?
So
wo ist Gott da?
Was dann? Und da stehen wir ja heute und versuchen wir ja hier etwas herauszubekommen. Dann, meine ich, käme es darauf an, dass der Mensch, und spätestens passiert das doch so in der späteren Kindheit und dann in der Pubertät, dass man sich eigentlich fragt, was ist und was soll das Ganze? Wie kann ich mich verstehen und wie kann ich uns verstehen? Wie kann ich mein Ungefragtes in die Welt geworfen sein, verstehen, und zwar so verstehen, dass ich mich dabei auch akzeptieren kann. Das ist ja die Frage, wenn jemand sich bloß versteht, als aus dem Wirbelbecher der Evolution gerollt und jetzt hier irgendwie so existierend, kann der wirklich ein Bewusstsein der Selbstachtung bekommen etwa? Steckt aber dieses Verlangen nach Achtung und Selbstachtung nicht eigentlich in ihm drin? Und bei solchen Punkten versuche ich, wenn ich auch mit jungen Leuten zu reden habe, genau wie mit Älteren, dort anzusetzen und zu sagen, wir sind doch mehr, als wir bloß da von außen herumlaufen. Wir haben Fragen, suchen Antworten, wir haben Sehnsüchte, wir sehen uns beansprucht. Das halte ich für einen Hauptpunkt. Ich persönlich, mir liegt das tatsächlich mehr als die Sterne, die Platon beschäftigt haben und die dann auch so die christliche Philosophie und Theologie immer beschäftigt haben, dass sie gesagt haben, ich muss die Welt erklären. Ich finde, da könnte man ruhig die neuzeitliche Wende mitmachen und sagen, ehe ich die Welt erkläre, versuchen wir doch erstmal mit uns zu Rande zu kommen. Tatsächlich hat dann das eine mit dem anderen zu tun. Wie man ja weiß, versuchen uns heute die Leute ganz aus der Evolution zu erklären und dann taucht meine eben schon gestellte Frage wieder auf. Geht das? Zeigt mir das meine Unverwechselbarkeit, meine Einzigkeit, das, was wir meinen mit Personenwürde? Wo erscheint so etwas? Und wie kann ich die denken? Wie kann ich die in Verbindung bringen mit allem, was ich sonst so erfahre? Oder muss ich die weg erklären?
Das heißt, die Frage nach Gott ist immer auch eine Frage nach mir selbst. Ansonsten ist sie nicht redlich. Verstehe ich Sie richtig?
So meine ich. Das haben auch immer wieder große Theologen und Philosophen gesagt. Die Frage nach Gott und nach dem Menschen hängt ganz eng zusammen. Sage mir, was für einen Gott du hast und ich sage dir, was für ein Mensch du bist. Als was du dich verstehst und umgekehrt. Dass man den Menschen nur versteht, wenn man auch diese Dimension, seine Absolutheitsdimension bezeichnet. Gut, vielleicht nennen das heute die Leute erstmal viele nicht mehr Gott, sondern die benutzen dann solche Fremdwörter wie das Absolute oder die Unbedingtheitssphäre oder wie auch immer. Aber warum sollte man sich nicht auf diesen alten Namen erst einmal verständigen und von dort her zu sagen, so, wie bekommen wir das jetzt in den Griff?
Jetzt müssen Sie uns helfen. Sie sind Philosoph und Theologe. Sie unterrichten das auch seit Jahren. Die Frage, die sich viele Menschen stellen, ist, sie sagen, ich würde ja ganz gern. Und vielleicht stecken diese Fragen auch in mir, aber ich beneide ein bisschen die Christen darum, dass sie sich in dieser ganzen Sphäre so selbstverständlich bewegen können. Dass sie einfach diese Sprache sprechen, diese religiöse Sprache. Und ich tue mich doch schwer. Meine Schritte sind ziemlich tapsig und ich finde mich irgendwie in diesem Dickicht nur schwer zurecht. Gibt's da so eigentlich Fingertipps, wie man sich in die Religion hineinnähert? Hineinbewegt? Wie man sich da ohne den Überblick oder auch die Fragen zu verlieren?
Also das Faktum besteht, völlig eingeräumt, und das sollten jetzt die Nichtchristen eigentlich versuchen, mit Gelassenheit erstmal hinzunehmen, also weder sich da was drauf einzubilden und zu sagen, die sind alle irgendwie so abergläubisch und mit religiösen Eierschalen hinterm Ohren, und umgekehrt sich da jetzt auch nicht drüber wundern, denn tatsächlich gilt es von vielen Dingen, wenn man die erstmal so von Kindesbeinen her mitbekommt, das gilt von allen möglichen Sprachen, Fremdsprachen zum Beispiel, oder auch anderem Verhalten. Manche haben eben die Chance, dort eingeübt zu sein in ein Sprechen über diese Dinge, was ja aber auch eingeräumtermaßen seine Schattenseiten hat. Man denkt dann weniger drüber nach, man überlegt das nicht so, man fährt auf diesen Schienen einfach, während man vielleicht sich fragen müsste, wie gedeckt ist das, wie ernst ist mir das, lebe ich das wirklich oder eben fahre ich da nur einfach auf diesen Schienen. Das ist das eine, sodass ich in der Situation derer, die das jetzt nicht erlebt haben, auch eine Chance sehe. Mir begegnet das, wenn ich öfter so mit Schülern zusammenarbeite, zu so Fragen der Menschenwürde aus allen Bundesländern, wo dann man junge Leute trifft, in diesem Alter eben zwischen 15 und 20, die sich religiös geschädigt vorkommen, wenn sie aus christlichen Elternhäusern kommen und da erstmal große Probleme damit haben. Und dann gibt es so völlig unvoreingenommene und naive Atheisten, die einfach neugierig sind. Und die dahin hören und die versuchen mitzugehen, wenn ich denn versuche, solche Erfahrungen zu vermitteln, wie zum Beispiel für mich persönlich ganz zentral die Gewissenserfahrung. Und was bedeutet das, dass ich hier erfahre, ich soll der Wahrheit die Ehre geben, ich soll nicht unmenschlich sein, sondern mit den Menschen ordentlich umgehen. Ein Sollen. Denke ich mir das bloß aus? Oder erfahre ich nicht hier eine Verpflichtung? Deswegen spricht Kant da vom Imperativ, vom Befehl sogar. Wenn ich jetzt von dem Befehl spreche, dann ist der nächste Punkt, wer befiehlt mir da? Als Kind waren das irgendwie die Eltern, da bin ich so hineingewachsen, aber jetzt nicht mehr ab 15. Jetzt fange ich an, warum soll ich eigentlich tun oder machen, was die Eltern da vertreten oder meinen? Kann ich das irgendwie nachvollziehen? Kann ich es verstehen? Was steckt dort drin in dieser Erfahrung? Und dann meine ich, wäre ich bei dem Punkt, welche Theorie, um es mal so zu sagen, welche Theorie erklärt mir diese Erfahrung, ohne sie wegzuerklären?
Also wenn Sie diesen Jugendlichen begegnen, diesen zwei Gruppen Jugendlichen, zum einen den vielleicht etwas Geschädigten, wie Sie es genannt haben, also von der Erziehung, von der religiösen Erziehung etwas Überforderten und auf der anderen Seite den neugierigen Atheisten. Mit beiden haben Sie das gemeinsam, nämlich die Erfahrung des Gewissens.
So meine ich. Übrigens, wenn ich das gerade noch einfügen darf, das sind natürlich nicht die Einzigen, die mir begegnen. Mir begegnen auch die, die diese Erziehung vom Elternhaus inzwischen positiv übernommen haben und das leben und darin zu Hause sind. Manche etwas sogar missionarisch, die sich dort kümmern. Also man müsste, wenn wir das so aufzählen, wenigstens die drei Gruppen aufzählen.
Und Sie sagen, die Unterscheidung tritt immer erst da auf, wo Sie sich darüber Gedanken machen, ja, was heißt denn das jetzt, diese Erfahrung des Gewissens, ja, dass ich da irgendwie angerufen bin, dass es da irgendetwas gibt. Jetzt muss man natürlich die spitzfindige Frage schon stellen, wo steht an der Stelle Gott, auf Seiten des Gewissens oder auf Seiten der Theorie?
Ich meine, dass die Theorie ihn als die Erklärung des Gewissens entdeckt. Also ich würde dieses Oder streichen. Mhm. Vielleicht sollten wir das, wo wir dann weitermachen, steht ja bei Ihnen, aber vielleicht sollte ich noch einschieben, dass diese Gewissenserfahrung erstmal nicht das Einzige ist. Eine andere Erfahrung wäre zum Beispiel, wenn man eine große Freude erlebt, wenn sich jemand verliebt oder so, dann taucht der Gedanke auf, jemandem danken zu wollen. Oft hört man so, die Religion, die kommt aus Rachegedanken oder aus Angst vorm Tod oder aus Angst vorm Donner oder vom Gewitter. Ich halte für ganz wichtig die Frage, gibt es eine Wirklichkeit, bei der ich mich bedanken kann? Natürlich bedanke ich mich bei dem Menschen, dem ich da jetzt begegnet bin und der meine Zuneigung erwidert oder jedenfalls erstmal nicht abweist. Aber das ist ja nicht die richtige Adresse. Eigentlich will ich mich über den bei jemand bedanken. Und darum habe ich bei dem Atheisten Canetti vor Jahren den Eintrag gefunden, wo er sagt, was er als Atheist am meisten vermisst, ist eine Adresse für seine Dankbarkeit. Das hört man nicht oft, aber ich halte es für ganz wichtig. Aber zurück, diese überhaupt Dankbarkeit, weil Denken und Danken ja eng miteinander zusammenhängen. Also einen Anstoß braucht man schon. Vielleicht klingt es, wenn ich es so formuliere, etwas weniger theoretisch oder bloß so abstrakt im Kopf. Sonst geht diese Dankbarkeit gehört für mich nämlich auch beim Gewissen hin. Ich habe meinen Studenten gesagt, stellt euch vor, ihr hättet vielleicht als Strafe für eine ernsthafte Schuld euer Gewissen verloren. Zuerst wird man ja vielleicht sagen, wunderbar, ist der Ruf erst ruiniert, lebt sich völlig ungeniert, bis einem aufginge, man lief herum als ein Tier auf zwei Beinen. Und wo kommt denn unsere Würde und unser Ansehen her, wenn nicht davon, dass wir verpflichtet sind, der Wahrheit die Ehre zu geben und die anderen Menschen zu achten und zu respektieren? Sodass man auch schon für die Gewissenserfahrung dankbar sein sollte und Menschen, die jetzt aufgeschlossen sind, ein bisschen weiter zu denken, dass die sich fragen, ja, was steckt denn da eigentlich drin?
Also, Gott ist keine Sache der bloßen Theorie. Alles, was Sie gesagt haben, läuft immer darauf hinaus, das hat unmittelbar was mit mir zu tun, das ist Erfahrung, das bin ich selbst, da spielt mein ganzes Leben mit rein.
Daran liegt mir, und zwar ganz nahe, und das ist nicht bloß im Christentum so, in der 50. Sure im Koran heißt es, Gott ist uns näher als unsere Halsschlagader. Mhm. Augustinus, jetzt wieder ein christlicher, ein großer Theologe, der sagt, Gott ist das Leben meines Lebens und das Herz meines Herzens.
Das heißt, über die Evolutionstheorie beispielsweise oder über die Entstehung des Weltalls oder was weiß ich, darüber können wir gern debattieren, aber solange es nicht wirklich unmittelbar mit mir zu tun hat, ist es eigentlich für die Religion nebensächlich.
Also ganz so scharf
oder sagen wir zweitrangig.
Aber das andere traue ich mich wirklich zu sagen, obwohl die ganze Tradition auch in der christlichen Philosophie und Fundamentaltheologie es immer von dem sogenannten Kontingenzbeweis gemacht hat, eben von dem Platon her, von dem wir schon gesprochen haben, die haben immer so auf die Welt geblickt. Und so habe ich das auch pflichtgemäß auch in meinen Vorlesungen natürlich dargelegt. Aber ich habe dann immer angeschlossen und habe gesagt, unmittelbar näher ist mir tatsächlich diese Erfahrung in mir selber. Denn die Welt, die ist ja so groß, manche Leute finden das ja vernünftig. Sie denken dann, wenn Gott da mit den Milchstraßen beschäftigt ist, wird er sich nicht gerade um meine kleinen Schweinereien kümmern. Das ist natürlich falsch gedacht, denn eine absolute Wirklichkeit, Bewusstsein, Freiheit und Liebe, die kann sowohl das Ganze wie alles Einzelne fassen und denken. Aber dass das dem Menschen erstmal ferner liegt, da in den riesigen Weltraum zu gucken und zu sagen, wo bin ich denn da als Stäubchen auf einem Stäubchen, das leuchtet doch ein. Während in dieser Weise, wo ich gemeint bin, und zwar im Gewissen, ich ja unvertretbar gemeint bin, 2 mal 2 ist für alle 4, aber mich selber kann niemand anders vertreten. Mein Eintreten für den Menschen, mein Stehen zur Wahrheit, das kann mir niemand abnehmen und niemand an meiner Stelle tun. Hier ist jeder von uns ganz ernst genommen und gemeint und darin gründet, wie gesagt, die Menschenwürde.
Und an dieser Stelle kann man auch nichts anderes einsetzen als Gott?
Die Leute können andere Namen einsetzen, aber jetzt müssten wir uns ja darüber unterhalten. Vielleicht kommen wir dann jetzt wieder auf diesen Punkt zurück zu sagen, was ist das Größtdenkbare? Denn auch die sogenannten Gottesbeweise, da ging es ja nicht darum zu gucken, finde ich irgendwie so wie mit einem metaphysischen Lackmuspapier irgendeine göttliche Säure im Weltall. Sondern es ging ja darum, welche Instanz, welche Wirklichkeit kann es denn verdienen, dass ich sie als die Urwirklichkeit bezeichne? Also die Eltern doch offenbar nicht, ja von mir ganz zu schweigen. Kann das die Menschheit sein? Sowas haben ja die Leute auch schon gemeint. Kann es die Erde sein? Kann es die Welt als Welt sein? Ist die in diesem Sinn göttlich, wo Pascal gesagt hat, das Weltall kann mich zerschmettern, aber ich bin größer als das Weltall, weil ich es weiß? Also es geht nicht darum, in dem Sinn eine Wirklichkeit zu suchen, die wäre es dann, sondern erstmal zu gucken, welche Wirklichkeit wäre denn so, dass man sich darauf gründen kann, wieder zurück nochmal eben zum, was Luther gesagt hat, wo man darauf vertrauen kann, oder was mir lieber ist, welche Wirklichkeit ist so, dass man nicht mehr über sie hinaus fragen kann, weil sie genau die Dimension ist, von woher alle Fragen und alle Antworten sich erst stellen, von woher sich zum Beispiel unser Protest gegen das Unrecht und den Schmerz und das Leid in der Welt her begründet, oder entspringt das bloß aus unseren schwachen Magennerven? So etwas ist ja gemeint, und dann, wenn man das ein bisschen geklärt hat, dann, meine ich, dürfte man sich dann auch trauen, das Gott zu nennen, und dann klingt das in einem ersten Schritt tatsächlich etwas abstrakter. Das finde ich aber von Vorteil gegenüber den sich aufdrängenden Bildern eines alten Manns mit weißem Bart.
Jetzt haben Sie mir mit den Magennerven das Stichwort geliefert. Wir laufen so durch unser Leben und machen ja die Erfahrung, dass wir uns eigentlich auf recht weniges wirklich hundertprozentig verlassen können. Und nur ausgerechnet an dieser Stelle, wo es wirklich um, ja, wenn ich Sie richtig verstanden habe, doch eigentlich um alles geht. Und jetzt laufe ich durch die Welt. Ich irre mich ständig. Wer oder was bewahrt mich denn davor, dass ich jetzt entweder einem Scharlatan oder mir selbst in die Falle gehe?
Auf dieser ersten Stufe habe ich ja gerade, deswegen ist es auch so wichtig mit der Unsichtbarkeit und allem, habe ich ja einerseits mich nicht an irgendeiner hier in der Welt begegnenden Einzelwirklichkeit festgemacht. An keinem Guru, an keinem Menschen, an keinem Papst, das sind ja alles spätere Themen. Sondern ich bin erst nur bei dem Punkt, man könnte es wirklich so ausdrücken, wie das Augustinus ausgedrückt hat, Gott und meine Seele, also ich bin da und worauf gründe ich mich letztlich? Man kann sich auf nichts, das muss man, glaube ich, in aller Schärfe sagen, allerletzt kann man sich auf nichts in der Welt stützen und verlassen, angesichts dieser Grundfragen von Leben, Tod, Freiheit, Schuld, das, wovon her meines Gutseinsollens oder meines Gutseinsollendürfens, als eben auf diese Ungreifbarkeit. Und dann wird man sagen können, ja, warum so schrecklich ungreifbar? Ja, gerade umgekehrt. Wenn es greifbar wäre, würde ich es ja noch umgreifen. Dann wäre es nicht das, wäre es das, was ich halte, aber nicht, was mich hält. Dann wäre es in mir zu Hause, aber nicht in ihm. Ich muss also genau, das klingt vielleicht verblüffend, aber ich muss genau das, was uns eigentlich belastet, nämlich diese Ungreifbarkeit, die Unfasslichkeit, voraussetzen. Denn alles, was ich fassen kann, auf das kann ich mich letztlich nicht stützen.
Das hört sich in der Tat überraschend an. Normalerweise verbindet man eigentlich mit einem religiösen Menschen jemanden, der eine ganze Menge Antworten parat hat auf viele Fragen, die sich in der Welt stellen. Und jetzt sagen Sie eigentlich, naja, das ist nicht ganz das, was eigentlich gemeint ist, sondern es ist Ergebnis eines langen Frageprozesses, der eigentlich nicht endet. Also, oder eines Suchens.
Ja, eben.
Oder eines Aufsuchens
vielleicht. So kann es ja, ja und nein. Also einerseits hört tatsächlich das Suchen nicht auf. Aber es gibt ein Suchen, wo ich noch nicht gefunden habe. Und es gibt ein Suchen, wo ich dann Halt gefunden habe. Also der große Theologe Hanselson Balthasar hat mal gesagt, an wen kann man sich halten? Und da sagt er, an den, der sagt, halt mich nicht fest. Das ist eigentlich das, was ich hier im ersten Schritt meine. Karl Rahner hat immer geredet von dem ungreifbaren Geheimnis, von dem Dunkel, das dort da ist und dem Schweigen. Und jetzt ist, wenn ich das mich darauf einlasse und nicht voreilig mich an irgendetwas klammere, dann geht in einem zweiten Schritt, kommen dann Antworten. Aber das muss zuerst geschehen. Man könnte es auch mit dem Philosophen Kierkegaard ausdrücken. Er sagt, die Freiheit, wenn sie in ihre eigenen Möglichkeiten guckt, die packt der Schwindel. Und dann versucht man in dem Schwindel nach irgendeiner konkreten Wirklichkeit zu greifen und die festzuhalten. Und das ist dann prompt das, was man in der religiösen Sprache Götze nennen muss. Denn Gott ist erstmal der Unfassbare, der Unsichtbare, der sich entzieht. Alles andere ist weniger als Gott. Und dann habe ich zwar den Vorteil, dass ich da was in der Hand habe, aber ich habe den Nachteil, dass es mich nicht trägt. Ich muss also diesen Sprung tun. Manche Leute empören sich dann und sagen, warum? Das ist die Erpressung der Alternative. Das ist ja alles oder nichts. Vogel frisst oder stirbt. Aber genau das haben wir ja vorhin gesagt. Es geht wirklich um alles oder nichts. Lasse ich mich darauf ein und schaue hin und alles, was hier weniger ist, wo ich Probleme, Einwände habe oder so, das kann es nicht sein. Das, was ich begreife, das kann nicht Gott sein, sondern es kann nur diese Wirklichkeit sein, die jetzt mich ergreift. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, ich bin ja da. Ist ja nicht so, dass da gar nichts wäre und ich auch nicht. Sondern erstmal bin ich da als jemand, der lebt, als jemand, der denken kann, der wollen kann, der lieben kann, dem immer schon Liebe und Wohlwollen begegnet ist, sonst wäre er nämlich an Hospitalismus gestorben. Keiner von uns steht ja am Nullpunkt, sondern jeder hat schon immer ein Leben, eine Vergangenheit, auf die er zurückblickt und die er anzunehmen hätte. Ich meine also, wir müssten diese Spannung zusammendenken. Auf der einen Seite Ungreifbarkeit und Unfasslichkeit. Andererseits die Erfahrung des immer schon Getragenseins. Wir leben und können unser Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Wir denken, wir machen Einsichten, wir machen Erfahrungen und alles das, natürlich wir tun's, aber wir können doch nicht machen, dass wir das tun. Das wird uns auch nochmal geschenkt. Gerade übrigens, wenn es uns gelingt, anständig zu sein, sind wir doch dankbar. Wenn wir ein letztes Wort runterschlucken in einem Streit, wenn wir uns versöhnen, wenn wir eingestehen, dass was falsch war, haben wir getan. Wir sehen das ein, wir tun das. Nicht wir werden gelebt, wir leben. Und doch kann ich mein Leben keinen einzigen Augenblick garantieren. Insofern ist es also nicht, so wie das beim Pascal klingt, einfach bloß so eine leere Wette, sondern diese Unfasslichkeit und Ungreifbarkeit ist das, was mich trägt.
Also Gott ist die Garantie.
So meine ich.
Gott ist die Garantie.
Gott ist der Name für diese Garantie, wo wir dann jetzt drüber nachdenken müssten, kann man was über diese Ungreifbarkeit sagen? Oder man könnte ja auch so formulieren, was muss man von ihr ausschließen? Was kann sie nicht sein?
Und Sie sagen, in dem Moment, wo man diese Garantie, sagen wir, erkennt, erfährt, in dem Moment lässt man sich drauf ein?
So meine ich. Das kann einen mit einer tiefen Dankbarkeit überfluten, trotz aller offenen Probleme und so, die da sind. Und das nennen Menschen auf der ganzen Welt dann so eine religiöse Erfahrung.
Und das ist aber gleich einem Sprung. Das war das Bild, das Sie dafür gebraucht haben.
Das Moment ist unabdingbar dabei. Man kann also nicht im Sessel sitzen und warten, dass die Wahrheit an die Tür klopft und man ihr dann gnädig eine Audienz gewährt. Sondern wenn es wirklich diese Urmacht und Urwirklichkeit ist, dann muss man sich selber in eine Verfassung des Hörens, des Respekts, der Ehrfurcht, hineinbringen, was ja schon bei vielen niederen Dingen gilt. Ich kann einen Schlager einfach abdudeln, aber wie gehe ich mit einer Mozart-Sonate um oder mit einer Beethoven-Symphonie? Das verlangt Respekt, das verlangt Selbstrücknahme, Aufmerksamkeit, sich einlassen auf, da habe nicht ich die Bedingungen zu stellen, aber alle diese Dinge höre ich immer wieder bei Leuten, die mir erzählen, sie seien auf der Suche nach Gott. Wo ich sage, was machen Sie denn alles für Bedingungen vorweg, die Sie noch nicht mal in der Kunst, einem Kunstwerk gegenüber machen? Dann müssen Sie sich nicht wundern, dass Sie keine Antwort bekommen.
Das ist aber schwer, gerade heutzutage. Ich meine, sich vorbehaltlos auf etwas einzulassen, keine Bedingungen zu stellen, das sind wir so eigentlich nicht gewöhnt.
So ist es, obwohl, deswegen mein Hinweis zum Beispiel auf die Kunst oder auch auf einen anderen Menschen hin, deswegen scheitert da ja auch so viel, weil Menschen hier nicht bereit sind, aus verständlicher Angst und Sorge und aus schlechten Erfahrungen, ich rede ja aber niemand hier, will ich hier abfällig reden, sondern es steckt ja auch in uns selber drin. Diese Sorge, fällt man da nicht vielleicht rein, wie ist das oder so. Aber ich meine, man müsste doch unerbittlich sehen, anders geht's nicht. Das heißt, auch das gehört in unsere Zeit hinein. Es gibt so ein, wenn ich recht sehe, so ein Reserve, Widerspruch, Sorge gegenüber dem Denken, und man setzt so sehr aufs Fühlen. Und das funktioniert hier wirklich nicht. Ich erinnere daran, dass es zum Beispiel diesen Satz gibt, der oft zitiert wird, viele wissen nicht, wo er steht, dass das Leid der Fels des Atheismus ist. Man steht im Drama von Büchner über Dantons Tod, und die konkrete Situation ist die, dass die erste Generation der Revolutionäre schon im Keller des Rathauses sitzt und auf die Guillotine wartet. Und im frühen Morgenstunden, wo einen dann immer so die Zweifel anwehen, weht es da eben einen dieser Atheisten auch an und sagt, vielleicht gibt es Gott doch. Und dann sagt ihm sein Freund, geh mal da hinten zu dem Schomott, der wird dir helfen. Und dann geht er zu dem hin und der sagt, hör mal, du musst nur an den Schmerz denken. Der macht einen Riss von oben bis unten durch die Welt. Der Verstand, mit dem kann man Gott beweisen. Das Gefühl empört sich. Und deswegen musst du dich da aufs Gefühl stützen und dann bist du sicher vor Gott. Es hilft also gar nichts, als an entscheidenden Punkten wirklich am Denken dran zu bleiben. Das Gefühl der Angst, der Sorge, der Not, das drängt uns auf, da wird aber nicht gedacht. Und hier hilft nichts als unerbittlich sich klar machen, nein, dass ich da bin, dass ich lebe, dass ich gut sein soll, dass ich gut sein sollen darf, dass ich das immer noch darf, auch wenn ich mich schlecht benommen habe, dass das Gewissen nicht einfach verstummt, dass mir die Würde bleibt, gewürdigt zu werden, der Aufforderung, sei menschlich. Darüber müsste man nachdenken.
Und wir sind ja hier ein bisschen auch unter uns. Herr Professor, gab es nicht doch auch in Ihrem Leben ab und an mal Momente, wo das Gefühl einfach gesagt hat, okay, das ist doch hier, was ich hier mir da zusammendenke, das kann doch einfach so nicht sein. Gab es nicht das auch mal?
Natürlich drängt sich das auf. Und ich bin im Nachhinein natürlich auch froh, dass man das erlebt hat. Erstmal, weil es einen selber läutert und weiterbringt. Denn so wie auch in der menschlichen Beziehung die Krisen und so dazugehören, damit das nicht auf der Leichtigkeit und Oberflächlichkeit der Verliebtheit stehen bleibt, so gilt das für mich auch im Verhältnis zu dieser göttlichen, geheimnisvollen Wirklichkeit, dass man ist dankbar, und ich bin dankbar für die Erlebnisse des Getragenwerdens und der Freude und des Enthusiasmus, aber ich bin tiefer dankbar eigentlich dann nochmal auch für solche Erfahrungen der Krise, von wo aus ich meine, auch damit Menschen eher verstehen zu können und ihnen zu helfen können in ihrer Not. Denn es gibt schon Leute, ich sage in meiner Sprache so, die sind unheilbar gesund. Die verstehen überhaupt nicht, dass Leute da Anfechtungen haben können, Zweifel haben können. Die meinen, ja, ich glaube doch, ist da alles völlig klar. Und wo ist denn das Problem? Und Jesus Christus ist der Superstar. Wo ich sage, nein, durch diese Erfahrungen und diese Dunkelheiten muss man auch hindurchgehen, damit die Gottesbilder, unweigerlich haben wir alle Gottesbilder, weil wir ja Vorstellungen im Kopf haben. Und da hat Feuerbach völlig recht, dass wir hier in Projektionen leben. Und diese Projektionen müssen uns immer wieder genommen werden. Das ist schmerzlich, aber unumgänglich. So wie ja auch der Partner kann sich halt wehren, wenn man ein falsches Bild von ihm hat, und das zurechtrücken. Bei Gott ist das etwas komplizierter und er ist da auch diskreter, aber da bringt das Leben mit sich. sprach, sag ich, ihr habt ja schon ein paar Schritte hinter euch. Ihr wart mal Kleinkinder, da wart ihr größere Kinder. Da habt ihr schon Gottesvorstellungen, jetzt die angesprochen, die welche hatten, nicht aus ihrer Erziehung, habt ihr schon verabschiedet oder aufgegeben oder auch als Kritiker. Oder dann habt ihr in den verschiedenen Stufen schon des Unterrichts einfach hier Dimensionen durchmessen und Vorstellungen verabschiedet und seid zu anderen gekommen, nochmal, ob ihr sie teilt oder nicht teilt. Und dass man in dieser Weise auf dem Weg ist, sowohl im Blick über den Menschen, über sich selbst, wie über Gott. Das gehört dann nochmal dazu und das ist manchmal schmerzlich, manchmal bedrängend, aber überraschend ist es eigentlich doch nicht.
Also das heißt, um im Bild vom Sprung zu bleiben, es ist nicht so, dass man da einmal in das Schwimmbecken des Glaubens oder der Religion springt und dann da den Rest seines Lebens vergnügt und sicher planscht, sondern man muss schon mehrmals springen.
Das ist es, genau das ist es. Das hat Clive Staples Lewis, dieser englische Autor, der manchmal bekannt ist durch die Dienstanweisung in einen Unterteufel oder durch seine Filme da über die Narnia-Geschichten, der hat gesagt, sobald man eine Aufgabe gelernt hat, geht's in die nächste Klasse. Er hat das zum Beispiel erlebt mit dem Tod an seiner Frau und sagt, jetzt muss ich also was Neues lernen, sowohl im Verhältnis zu meiner Frau, wie auch im Verhältnis zu Gott. Es geht auf einer neuen Stufe weiter. Das Leben heißt dauernd, also Abschied nehmen und weitergehen von einem Raum in den anderen, von einer Stufe auf die nächste. Und Abschiede fallen uns tatsächlich nicht leicht. Und es ist immer ein Risiko, wo gehe ich dorthin? Wir müssen ja bloß mal zurückgucken. Das ging los, also der erste Abschied war die Geburt. Dann geht man in den Kindergarten, dann kommt die Schule, dann kommt das Ende der Schule. Immer also wieder solche Schritte, wo Lebensformen, in die man sich eingewöhnt hat, aufgegeben werden in etwas Neues. Und dasselbe gilt auch in unserer inneren Geistigkeit, in unserem Grundverhältnis zu uns selbst und damit auch zu dem, was eigentlich die Welt ausmacht. Eben ist sie jetzt und alles um uns herum, ist das alles bloß Zufälligkeit und so daher? Oder wird uns hier ein tiefer und auch erfüllender Sinn angeboten, eben gerade zum Beispiel in dieser Erfahrung, dass wir lieben sollen, dass wir menschlich sein sollen, dass wir der Wahrheit die Ehre geben sollen.
Also im Gegensatz zu manch anderen sagen Sie, und das auch ausgesprochen vehement, in diesem Wandel, den wir erfahren, der dann mit Abschieden und so weiter verbunden ist, das ist eben gerade nicht sinnlos.
So meine ich, das weht einen immer so an, die Angst und die Sorge, kommt denn dann noch irgendetwas oder so? Und deswegen scheint mir so wichtig, die Erinnerung zu sein an die Schritte, die man schon gegangen ist. Ich brauche die Vergangenheit und die Erinnerung, um in die Zukunft weitergehen zu können. Man kann das zeigen an zum Beispiel religiösen Texten, religionsphilosophisch, dass in den verschiedenen Religionen immer zurückgegriffen wird auf Ursprungserfahrungen. Bei den Juden ist es diese Erfahrung, dass sie aus Ägypten, aus der Gefangenschaft befreit worden sind. Die Christen berufen sich auf ihren Stifter und die Erfahrung, dass sie ihm lebend begegnet sind nach seinem Tod. Also dieser Gedanke, dass zurückgegriffen wird auf, so wie Menschen zurückgreifen sollten, auch in ihren Beziehungen auf die Anfänge. Und auf das, was dort war, weil man genährt aus diesen Anfängen und dieser Erinnerung dann den nächsten Sprung auch wieder riskieren kann. Dass man sagt, natürlich ist er ganz neu und wieder ganz anders, aber jetzt hab dich mal nicht so, du hast es doch eigentlich schon erlebt. So wie man abends eben einschlafen kann, weil man sagt, man wacht auf. Irgendwann wacht man nicht auf, beziehungsweise man wacht tiefer auf. Aber wo diese Form hineingehört.
Das heißt, es ist gar nicht so sehr das Problem für einen Menschen, wenn er die ganzen Fragen, die einem das Leben so stellt, nicht beantworten kann, sondern wenn er vielleicht die Fragen nicht versteht. Das ist das eigentlich.
Das meine ich. Ich versuche auch immer, die Leute zu ermuntern, mit sich Geduld zu haben. Wir sind, weil wir so sehr stark technisch bestimmt sind, wissen wir, dass man Probleme eben handfest einfach lösen kann. Während bei den Lebensproblemen, das hat der Jugendlehrer und große Theologe Romano Guardini mal gesagt, so, die werden eigentlich nicht gelöst, sondern die lösen sich auf. Und dazu braucht Zeit. Das habe ich in den ersten Semestern noch meinen philosophischen Studenten gesagt. Sag ich, habt bitte Geduld mit euch. Das ist jetzt nicht so wie bei anderen Dingen, die man einfach lernen kann, auswendig lernen kann, dann sind sie da, sondern die muss man sich aneignen und dann passiert da was in einem. Das muss gären und sich entwickeln, wie eben auch der Traubensaft seine Zeit braucht, bis er also ein Wein geworden ist.
In den Gesprächen über den christlichen Glauben hörten Sie heute Professor Dr. Jörg Splett aus Frankfurt am Main. Er lehrt an der dortigen Hochschule St. Georgen. Wenn Sie sich für seine Arbeit interessieren, für seine Publikationen, auf der Homepage der Hochschule www.sankt-georgen.de finden Sie da nähere Hinweise und einen ausgezeichneten, umfangreichen virtuellen Leseraum mit Leseproben. Wenn Ihnen das jetzt zu schnell ging, diese ganzen Angaben finden Sie natürlich auch auf unserer Homepage horeb.org. Horeb.org und im Tagesprogramm gibt es rechts neben der Sendung so ein kleines rechteckiges Feld, das sogenannte Infofeld zur Sendung. Und wenn Sie das anklicken, da finden Sie diese eben genannten Links auch nochmal. Wie immer können Sie sich gerne eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst. 0700 7525 7520 ist die Telefonnummer von unserem CD-Dienst. Ab Montag früh um 9 können Sie da wieder anrufen, sich eine CD bestellen. 0700 7525 7525 und auch auf horeb.org im Podcast-Angebot gibt es diese Sendung. Sie können sie sich dann auf Ihren Computer herunterladen. Alles Gute Ihnen und Gottes Segen. Ihr Gregor Dornis.